DW Menschen und Märkte.
Russland, wir wissen es längst, ist kein verlässlicher Energielieferant mehr. Das haben uns die vergangenen Wochen gezeigt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt alles dafür tun, dass die Energieversorgung Deutschlands funktioniert. Das gilt auch für die Verarbeitung von Erdöl.
Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Und deshalb kommt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung. Ein Teil unserer Energieversorgung könnte in Zukunft aus Afrika kommen. Außerdem, geopolitische Frontlinie. Der aktuelle Ost-West-Antagonismus heißt China und Russland gegen Europa und die USA. Das und mehr in diesem Podcast der DB Wirtschaftsredaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Ulrich Kaufmann. Die Bundesregierung stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung. Um den Betrieb der Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vuburg zu sichern, soll ihr Betrieb unter die Kontrolle der Bundesnetzagentur kommen. Betroffen sind die Rohölimporteure RN Refining and Marketing GmbH und eben die Rosneft Deutschland GmbH, in deren Verwaltungsrat noch immer der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sitzt. Einzelheiten von Sebastian Schreiber.
Der Weg vom rohen Öl bis zum fertigen Kraftstoff an der Zapfsäule ist lang. Ohne Raffinerien wie der im brandenburgischen Schwedt säßen die Tankstellen schnell auf dem Trockenen. Bislang kommt das Öl für die PCK-Raffinerie in der Uckermark fast ausschließlich aus Russland über die sogenannte Druzhba-Pipeline. Die Raffinerie in Schwedt liegt mehrheitlich in der Hand der deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft. Jetzt aber mischt sich die Bundesregierung ein. Sie hat Rosneft Deutschland unter staatliche Kontrolle gestellt, heißt konkret unter eine Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Im April schon ist das auch im Fall der Gazprom-Tochter Germania passiert. Dazu Energieanalyst Thomas Deser von Union Investment.
Ganz wichtig ist, die Funktionsfähigkeit dieser Einheiten aufrechtzuerhalten, sei es in der Gasversorgung, Gasspeicherung einerseits oder bei der Aufbereitung von Mineralöl. Hier muss einfach die Funktionsfähigkeit auch bei finanziellen Engpässen oder bei Unwilligkeit der bisherigen Eigentümer aufrechterhalten werden.
Davon betroffen sind auch Raffinerien in Karlsruhe und dem bayerischen Vorburg, an denen Rosneft Deutschland ebenfalls beteiligt ist. Zum Jahreswechsel greift der Importstopp von Öl aus Russland, auf den sich die Staaten der Europäischen Union schon Ende Mai geeinigt hatten. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hat Deutschland den Anteil russischen Öls bereits stark reduziert, von ehemals 35% auf 12%. Die Raffinerie in Schwedt aber hängt hauptsächlich von diesen restlichen 12% ab. Dass Rosneft freiwillig auf Öl aus anderen Ländern zurückgreift, ist kaum vorstellbar. Daher nun also der Eingriff des Staates.
Die Versorgung mit dem entsprechenden Öl, das war in der Regel russisches Öl mit der entsprechenden Qualität, auch auf die die Raffinerien eingestellt sind, ist unterbrochen oder reduziert. Und deswegen muss Ersatzbeschaffung her, beziehungsweise Ersatzprodukte, um die Weitergabe dieser Produkte in den Markt, also an die Tankstellen, sicherzustellen.
So Thomas Deser. Diese Ersatzbeschaffung ist allerdings kein Selbstläufer. Diskutiert wird, das Öl für Schwedt künftig per Schiff anzuliefern. Die Ostseehäfen in Rostock und im polnischen Danzig können dabei eine Rolle spielen. Fraglich bleibt, ob die Mengen ausreichen, um die Raffinerie auch auszulasten. Analysten schlossen deshalb nicht aus, dass es regional zu Kraftstoffengpässen kommen könnte.
Das war ein Beitrag von Sebastian Schreiber aus unserem Studio an der Börse in Frankfurt. Russland wird also in absehbarer Zeit kein Gas oder Öl in die EU verkaufen, das zeichnet sich jedenfalls ab. Doch wir wissen, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte, und das ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der ist jetzt erstmals seit langer Zeit wieder ins Ausland gereist, zu einem Treffen der 2001 gegründeten Shanghai-Gruppe in Usbekistan, von dem Eva Schmidt-Lambi berichtet. Der Gruppe gehören einige ehemalige Sowjetrepubliken, China, Indien, Pakistan und auch Russland an. Und in dieser Runde sind sich Xi und Putin noch einmal näher gekommen.
Angesichts der Veränderungen in der Welt und der Geschichte ist China bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, um Verantwortung eines großen Landes zu zeigen, eine führende Rolle zu spielen und Stabilität in eine turbulente Welt zu bringen. Xi Jinping sichert Putin Unterstützung und eine engere Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen zu. Auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan sitzen sich die beiden Staatschefs in langen, ovalen Tischen direkt gegenüber. Die Volksrepublik sieht Russland als strategischen Partner und verurteilt Russlands Angriff auf die Ukraine nicht. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat der Handel zwischen China und Russland deutlich zugenommen. Die Importe von Russland nach China sind nach Angaben des chinesischen Zolls im August um fast 60% angestiegen. Dabei geht es vor allem um die Einfuhr von Rohstoffen wie Öl und Gas. Es ist zu erwarten, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter zunimmt, meint Viktor Gau. Er ist unter anderem Vorsitzender des chinesischen Instituts für Energiesicherheit. China wird nicht sagen, nur weil die Ukraine im Krieg ist, kaufen wir kein Gas und Öl mehr aus Russland. Wir wollen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Russland aufrechterhalten und den Frieden entlang der 4.300 Kilometer langen Grenze bewahren. Ursprünglich wollte Russland die Energie an Europa verkaufen, aber jetzt will die EU sie nicht mehr. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es für Russland nur eine Möglichkeit, nämlich die Energie an China zu verkaufen. Experten gehen davon aus, dass China russisches Öl und Gas zu günstigen Preisen bekommt. China profitiert somit indirekt von Russlands Isolation. Zudem rechnen Russland und China den gegenseitigen Handel verstärkt in ihren Landeswährungen Yuan und Rubel ab, vor allem im chinesischen Yuan. Denn russische Banken sind durch die westlichen Sanktionen von internationalen Zahlungssystemen ausgeschlossen. Zuletzt hatte die Ölsparte des russischen Energiekonzerns Gazprom damit begonnen, bei der Abrechnung von Flugzeugtreibstoff in China von US-Dollar auf den chinesischen Yuan umzusteigen. Heute haben Xi Jinping und ich mit Genugtuung festgestellt, dass der Anteil der Abrechnungen in Landeswährungen im Handel Russlands mit China im ersten Quartal dieses Jahres auf 27,5% gestiegen ist. Hält der russische Staatschef Putin bei dem Treffen in Usbekistan fest. Es sei wichtig, wo immer möglich, auf die nationalen Zahlungsplattformen wie das Finanznachrichtensystem der russischen Bank und das chinesische Zahlungssystem umzusteigen. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht ihm seine Unterstützung zu. Doch die Freundschaft Chinas zu Russland hat auch Grenzen. Sanktionen demokratischer Staaten gegen Russland verurteilt die chinesische Regierung zwar, verstößt aber auch weitgehend nicht gegen diese, um selbst keine Sanktionen zu riskieren. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA und der Europäischen Union sind China ein Vielfaches wichtiger als die zu Russland. Xiong Peng ist ein chinesischer Blogger und Investmentberater. Er sieht den Handel zwischen Russland und China als passive Unterstützung. Der Krieg in der Ukraine hat die chinesisch-russischen Handelsbeziehungen gestärkt. Vereinfacht gesagt, kauft China mehr russische Waren. Es geht in Wirklichkeit nur darum, Unterstützung für Russland zu zeigen, ohne gegen die internationalen Sanktionen gegen Russland zu verstoßen. China kann eigentlich nur mehr russische Waren kaufen, was eine verdeckte Form der Unterstützung für Russland darstellt.
Soweit Eva Schmidt-Lambi. Schulterschluss der beiden Autokraten Xi und Putin? Das kann den USA doch eigentlich gar nicht gefallen, oder? Das haben wir unsere Kollegin Nina Barth in Washington gefragt.
Natürlich beobachten Politikerinnen und Politiker in den USA genau, was auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit passiert. Denn sie wissen, China und Russland wollen mit der Organisation ein Gegengewicht zu den USA bilden. Wenig überraschend hat die US-Regierung das Treffen von Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin kritisiert und China zu einer härteren Gangart gegen Russland aufgefordert. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, sagte dem Sender CNN mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine, die ganze Welt solle auf Linie sein gegen das, was Putin mache. Es sei jetzt nicht die Zeit für Business as usual. Kirby erklärte auch, bisher habe China Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine nicht finanziell unterstützt. Man müsse abwarten, ob es dabei bleibe. China hat eine Wahl zu treffen, sagte Kirby. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price erklärte, die USA beobachteten die Annäherung der beiden Länder nicht erst seit einigen Wochen oder Monaten. Wir haben unsere Besorgnis zu diesem enger werdenden Verhältnis sehr klar geäußert, sagte Price in Washington. Und jedes Land auf dieser Welt sollte diese Besorgnis teilen.
We've made very clear our concern about this deepening relationship and the concern that every country around the world should have about this relationship.
Die Spannungen zu China haben zuletzt wieder zugenommen, auch wegen des Besuchs von Nancy Pelosi, der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan Anfang August. Den kritisierte China scharf, genauso wie einen Gesetzentwurf des US-Senats. Der Entwurf sieht unter anderem Sanktionen gegen China vor, sollte China gewaltsam gegen Taiwan vorgehen. Zwar hat sich das Weiße Haus zu dem Vorstoß zurückhaltend geäußert, aber die Stimmung zwischen den USA und China ist stark angespannt.
Aus den USA berichtete Nina Barth. Wenn nun ab dem nächsten Jahr kein Gas aus Russland mehr kommt, woher soll der teure Stoff denn in Zukunft kommen? Im ARD-Studio Nordwestafrika arbeitet der Kollege Sebastian Felser. Er erzählt von einem Abkommen zwischen Marokko und Nigeria, das zu einer Antwort beitragen könnte.
Marokko und Nigeria haben sich auf den Bau einer Pipeline für Erdgas geeinigt. Die Pipeline soll durch 13 westafrikanische Länder verlaufen und auch afrikanisches Erdgas über Marokko nach Europa bringen. In Rabat haben Vertreter Nigerias, Marokkos und der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Er unterstreiche nach Angaben der Unterzeichner das Engagement aller beteiligten Länder, zu der Machbarkeit dieses wichtigen Projekts beizutragen. Die Pipeline soll entlang der Atlantikküste verlaufen und nach Fertigstellung knapp 6000 Kilometer lang sein. Marokko will sie an die bestehende Maghreb-Europa-Pipeline anschließen, die von Algerien über Marokko nach Spanien führt. Schon seit Jahren liefen Machbarkeitsstudien für die neue Pipeline, doch ein konkretes Zieldatum für die Umsetzung nennt auch das Abkommen nicht. Gaslieferant soll Nigerias nationale Erdölgesellschaft werden. Der Konzern begrüßte die Vereinbarung und bezeichnete sie als einen wichtigen Schritt, um die Gasvorkommen Nigerias zu nutzen. Die Erdölgesellschaft nannte auf Twitter eine Kapazität von 85 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag, die durch die Pipeline fließen sollten.
Ein Beitrag von Sebastian Felser. Es klingt wie ein Teil der Lösung für unseren Energiehunger. Ein Erfinder aus Simbabwe hat einen über Funkwellen betriebenen Fernseher entwickelt. Mit dem Gerät kann man ohne externen Strom fernsehen. Und wenn die Kiste nicht läuft, dann liefert sie Energie für andere Elektrogeräte, weil sie nämlich Strom aus fast überall verfügbaren Funkwellen bezieht. Das ist eine tolle Idee, die seit einiger Zeit auch schon umgesetzt wird. Doch durchgesetzt hat sie sich noch nicht. Das habe, klagte der Erfinder im Gespräch mit Jana Gent, auch mit einer großen Portion Rassismus auf Seiten der etablierten Industrienationen zu tun.
Ein ganz normaler Flachbildfernseher steht auf dem Tisch. Ein ganz normaler? Naja, nicht so ganz. Das Stromkabel fehlt. Maxwell Chikumbuzo hat das Gerät ausgeschaltet und erklärt das hier. Jetzt ist es ein Mikroschallgerät, das Energie generiert. Selbst wenn der Fernseher aus ist, können durch ihn andere Dinge mit Strom versorgt werden. Alles andere ist an. Der Fernseher ist aber aus. In ihm ist eine Art Generator, an dem man andere Elektrogeräte anschließen kann. Betrieben wird der Fernseher oder auch Generator ausschließlich mit Funkwellen, sagt Maxwell Chikumbuzo. Er hat lange getüftelt, Materialien kombiniert, die es vor Ort in Simbabwe gibt, und das alles von Forschern aus den USA testen lassen. Sie haben bestätigt, es funktioniert. Die Erfindung aus Simbabwe klingt sensationell.
So it is a free energy.
Der Fernseher nutzt gewissermaßen kostenlose, erneuerbare und grüne Energie. Keine Emissionen, kein Verbrauch, keine Rohstoffe. Er nutzt die Funkwellen und wandelt sie um. Kostenlose Energie und kabellose Geräte mit eigener Stromversorgung, das klingt nicht nur für Afrika gut. Straßenbeleuchtung, die nicht mehr Solar gespeist wird, sondern mit Funkwellen, sind auch Maxwells Erfindung. Sie leuchten schon in Mexiko, Nordamerika und Teilen Europas. Es könnte ein ganz großer Wurf sein. Und doch kritisiert der Innovator, in weiten Teilen Europas würde ihm nicht einmal zugehört werden. Auch Ingenieur Clive Jacopoto sieht das so. Er arbeitet bei Shift Organic Technologies, einer Firma, die biologische Dünger und Pestizide herstellt. Es ist doch so, dass man als afrikanischer Innovator unterschätzt oder auf einen herabgesehen wird. Man glaubt, aus Afrika würde nie etwas Neues kommen. Aber auch hier gibt es Erfinder. Der Bereich, in dem ich arbeite, ist auch innovativ. Auf rein pflanzlicher Grundlage können wir eine Menge Probleme lösen. Aber immer heißt es, ach, das ist doch nur traditionell. Das könne industriell nicht genutzt werden. Afrikanische Erfinder haben grundlegend zwei Probleme. Ihnen fehlt Kapital und sie haben kaum Möglichkeiten, ihre Produkte auf Messen auszustellen. Und trotzdem, sagt Clive Nyapokoto, der ganze Prozess, die Erfahrungen, das treibt uns an. Das ist uns wichtig. Er macht weiter und auch Maxwell Chikumbuzo gibt nicht auf. Er will seinen schnurlosen Fernseher, der keine Energie verbraucht, sondern sogar welche generiert, der ländlichen Bevölkerung zugänglich machen. Strahlung, sagt er, gibt es keine zusätzliche. Funkwellen, die ohnehin da sind, würden genutzt, mehr aber auch nicht. Deshalb glaubt er, wäre seine Erfindung durchaus auch attraktiv für die westliche Welt, zum Beispiel auch für Deutschland.
Strom aus Funkwellen, eine Erfindung, der man einen größeren Erfolg wünschen muss. Dieser Beitrag von Jana Gent beendet unseren heutigen Podcast. Michael Sprenger im Studio und Dirk Ulrich Kaufmann aus dem Homeoffice sagen danke fürs Zuhören. Am Montag sind wir wieder für Sie da und bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW.